Heute bei «Apropos» ein Friedensplan für Gaza. Der amerikanische Präsident Donald Trump hat anfangs Woche einen Friedensplan für den Gazastreifen vorgelegt und Israel hat ihn unterschrieben. Ein historischer Tag, hat Donald Trump gesagt.
So this is a big, big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization.
Nur die Hamas hat er nicht involviert, ihnen aber ein kurzfristiges Ultimatum gestellt, um zu reagieren und die israelischen Geiseln zu übergeben. Israel hingegen hat durchblicken lassen, dass es das Militär doch nicht von Gaza abziehen will, wie im Plan vorgesehen. Wie vielversprechend ist also der Friedensplan? Was bedeutet der für die Menschen in Israel und Gaza? Und warum soll der ehemalige britische Premier Tony Blair eine Schlüsselfigur sein? Das bringt uns heute Christiana Ludwig näher. Sie ist Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung und der Tagesanzeiger in Tel Aviv. Ich bin Alex Aregger und das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Hoi Christiana.
Hallo.
Christiana, der Friedensplan der beinhaltet ja 20 Punkte. Welche sind aus deiner Sicht zentral?
Naja, wenn der Friedensplan so umgesetzt würde, dann würde das wirklich ein sofortiges Ende des Krieges bedeuten. Anders als in der Vergangenheit sind da jetzt keine Phasen drin, wo erst irgendwie ein paar Geiseln, die ja noch festgehalten werden von israelischer Seite, freigelassen werden, dann im Gegenzug palästinensische Häftlinge. Also es gibt jetzt keinen längerfristigen Fahrplan, sondern die Idee wäre zu sagen, alle Geiseln sind frei und dafür endet dann auch schrittweise aber der Krieg. Das wäre schon ein großer Durchbruch. Und aus meiner Sicht ist das ein Unterschied zu allem, was es vorher an Vorschlägen gab.
Das habe ich gerade als nächstes zu fragen, oder? Was ist so der grosse Unterschied aus deiner Sicht zu früheren Versuchen von einer Waffenruhe?
Ja, wie gesagt, zentraler Punkt ist ja, dass alle Geiseln, sowohl die Lebenden als auch die Toten, man geht davon aus, dass ungefähr 20 lebende Geiseln noch in Gaza sind und insgesamt sind es 48. Also der Rest der dort festgehaltenen Geiseln ist wohl schon verstorben, dass die alle innerhalb der ersten 3 Tage zurückgegeben werden sollen an Israel. Und das andere, was aus meiner Sicht nochmal besonders ist, dass eben dem palästinensischen Volk und der palästinensischen Staatlichkeit da nochmal ein größeres Entgegenkommen gibt. Das ist auch etwas, was in den vorherigen Waffenruheplänen, Friedensplänen jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat, aber natürlich für die Bevölkerung sehr wichtig ist. Und es ist ein Plan mit dabei, wie es eigentlich weitergehen soll, sozusagen am Tag danach, also nach dem Krieg, wie eigentlich ein Wiederaufbau gestaltet werden soll. Da gibt es dann die Idee eines internationalen Gremiums, was so eine Art Aufsichtsfunktion hat, eine Technokratenregierung, die aus Palästinensern besteht und da die alltägliche Verwaltung übernehmen soll. Also es wurden schon konkrete Schritte überlegt, wie es weitergehen soll.
Auf das gehen wir noch im Detail ein, auf den Friedensrat. Zuerst noch kurz, der israelische Premier Benjamin Netanyahu hat den Friedensplan am Montag US-Zeit unterzeichnet.
I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East.
Er hat ihn als Schritt bezeichnet zu einem Kriegsende in Gaza und für den Frieden im Nahen Osten. Was erhofft sich Israel von diesem Plan?
So wie es Netanyahu dargestellt hat im Nachgang, erhofft sich seine Regierung und er persönlich davon, dass diese schwierige politische Position, die Israel jetzt mittlerweile erreicht hat international, also eine Isolation, ein großes Unverständnis von vielen anderen Staaten, auch europäischen Staaten, die vorher eigentlich noch auf Israels Seiten waren, also diese Abwendung von vielen internationalen Partnern, dass das auf eine Art abgewendet wird, weil jetzt liegt sozusagen der Ball im Feld der Hamas und sollte die jetzt ablehnen, diesen Plan, der ja auch nicht unbedingt nur Gutes für sie beinhaltet, dann hat Israel dadurch nochmal eine größere Legitimation gewonnen für alles Weitere, was geschieht und wie es weitergeht.
Genau, aber Hamas hat Trump nicht involviert. Er hat ihnen aber 3 bis 4 Tage, so hat er es bezeichnet, Zeit gegeben, zum Reagieren und eben das 72-Stunden-Ultimatum gestellt für die Übergabe der israelischen Geiseln. Wir nehmen den Podcast am Mittwochvormittag auf. Was weiss man bisher, wie Hamas auf den Friedensplan reagiert?
Ja, Sie haben gleich am Anfang gesagt, dass Sie den Plan schriftlich noch nicht vorliegen haben, dass Sie ihn noch mal prüfen müssen. Und es gab so ein paar Meldungen, dass Sie gesagt haben, naja, er ist ja schon sehr auf Seiten Israels, also kommt er der israelischen Seite entgegen. Tja, aber wie sie genau reagieren wird, das weiß man nicht, das ist offen. Und ich würde sagen, ein großer Faktor ist der Druck, der jetzt auch auf sie ausgeübt wird. Einerseits möglicherweise der militärische Druck, also einerseits gibt es gerade ja den Vormarsch der israelischen Armee auf Gaza-Stadt. Dann gab es jetzt vor kurzem ja einen Angriff auf Hamas-Funktionäre in Katar, was auch nochmal ja eine Sorge um deren persönliche Sicherheit beeinflussen könnte und eben auch nochmal Druck ausüben kann. Und dann, was ja ganz wichtig ist bei diesem Plan, ist, dass sich der US-Präsident Trump die Unterstützung der arabischen Staaten vorher gesichert hat. Und auch das könnte ein Faktor sein, weswegen sie jetzt möglicherweise einlenken.
Was ja ihnen entgegenkommt, ist, dass man zugestimmt hat, zahlreiche palästinensische Gefangene freizulassen, die unter anderem zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden sind. Warum glaubst du, hat Israel dem zugestimmt?
Na, das war ja beim letzten Mal auch schon so, dass im Gegenzug palästinensische Gefangene aus der Haft entlassen werden. Das scheint ja für die palästinensische Seite bzw. für die Hamas einfach ein sehr wichtiger Punkt zu sein, dadurch, dass eben der Blick auf israelische Haft von palästinensischer Seite, dass das nicht unbedingt als legitim angesehen wird, diese ganzen Verhaftungen, die es da gibt, dass das eben auch häufig als politische Haft gesehen wird. Das ist eben ein ganz, ganz großes und sensibles Aufregerthema innerhalb der palästinensischen Bevölkerung. Und in dem Moment, wo die Hamas sagt, wenn wir schon einen Deal mit Israel machen, dann tun wir auch etwas für unsere Gefangenen. An der Stelle ist das auch eine Botschaft ans eigene Volk und es verschafft ihnen als politische Partei eine größere Legitimität.
Wie hat man denn in Israel auf den Friedensplan reagiert, sowohl in der Politik als auch in der Bevölkerung?
Ja, zweigeteilt, so wie die politischen Lager hier sind. Innerhalb der Regierung gab es natürlich Kritik daran, gerade von den rechten und rechtsextremen Koalitionspartnern von Netanyahu. Auf der anderen Seite gibt es eben auch Gruppen innerhalb der israelischen Bevölkerung, die damit jetzt Hoffnung verbinden. Vor allem die Angehörigen der Geiseln, die sehr darauf hoffen, dass das Ganze funktioniert und dass sie ihre Angehörigen wiederbekommen.
In den letzten zwei Tagen ist auch viel darüber diskutiert worden, ob der Plan ein Sieg ist für Israel oder ob Israel das bewusst als Sieg darstellt, damit Hamas eben gerade nicht zustimmt und der Krieg weitergeht. Wie beurteilst du das?
Ich würde nicht sagen, dass es ein reiner Sieg für Israel ist, weil da auch vieles drinsteht in diesem Plan, was nicht auf Linie bisher der israelischen Regierung war. Aber trotzdem, wie eben schon erklärt, wenn die Hamas jetzt nicht zustimmt, dann hat Israel etwas gewonnen, weil dann hat sie sich eben oder hat sich die israelische Regierung als verhandlungsbereit gezeigt, die Hamas aber nicht. Und das bringt sozusagen für die weitere Kriegsführung, der Krieg wird dann ja leider weitergehen, eine größere Legitimation.
Der Friedensplan, den Trump skizziert hat, sieht ja auch unter anderem einen schrittweisen Abzug von der israelischen Armee aus Gaza vor. Nach der Unterzeichnung hat Netanyahu auf Telegram aber geschrieben, dass die israelische Armee, Zitat, zum grössten Teil im Gaza-Streifen soll bleiben. Ist man sich dort also doch nicht so einig?
Tja, das ist eben eine der Schwächen von diesem Plan oder eine der Ungenauigkeiten. Das Weiße Haus hat zusammen mit dem Plan auch so eine Art Karte veröffentlicht, wo gezeigt wird, nicht zu welchem Zeitpunkt, sondern wie sich die israelische Armee aus Gaza zurückziehen soll. Da ist dann eben eine Linie eingezeichnet, ein leichter Rückzug von der bisherigen Frontlinie, sage ich mal. Im Moment ist es ja so, dass wirklich über 80% des Gazastreifens vom israelischen Militär besetzt ist und die Zivilbevölkerung ist sozusagen an die Küste gedrängt, lebt da in Flüchtlingslagern. Und laut diesem Plan würde die Armee ein bisschen abrücken, dann gäbe es die Übergabe der Geiseln und dann würde sie erst sozusagen sich ganz aus Gaza zurückziehen in einem Moment, wo eine internationale Sicherheitstruppe etabliert ist. Aber diese Sicherheitstruppe, die gibt es noch nicht. Die muss erst geformt werden. Dafür muss es erst Länder geben, die auch bereit sind, Soldaten nach Gaza zu entsenden, dort irgendwie für Sicherheit zu sorgen. Das ist alles erstmal ein Plan. Da gibt es noch keine konkrete Ausgestaltung und vor allem auch keinen Zeitplan. Und das bedeutet dann am Ende, dass die israelische Armee, bis das alles geklärt ist, noch sehr weit in Gaza steht. Und das ist möglicherweise das, was Netanyahu damit meint, dass es eben ja keinen klaren Fahrplan gibt und aus israelischer Sicht eben auch keine Not, jetzt schnell da raus zu müssen. Und das ist übrigens auch das, was die Hamas vermutlich sehr kritisch sehen wird, weil der vollständige Abzug der israelischen Armee aus Gaza war bisher deren Hauptanliegen in allen Verhandlungen. Und daran ist es eben unter anderem auch gescheitert.
Was deutlich ist, ist, dass der Plan eine deutliche Abkehr ist vom Riviera-Plan, den Trump erst noch skizziert hat. Du hast es schon ein bisschen angesprochen am Anfang. Der hätte eine völkerrechtswidrige Zwangsumsiedlung der Palästinenserinnen und Palästinenser vorgesehen. Was würde der neue Plan, wenn er so umgesetzt würde, für die Bevölkerung in Gaza bedeuten?
Ja, das ist interessant, weil da ist der Plan klar, und zwar in die andere Richtung. Dort wird klargestellt, die Menschen, die in Gaza bleiben möchten, sollen das können und sogar ermuntert werden, dort wieder etwas aufzubauen. Das ist wirklich eine Kehrtwende von dem, was Trump da mit seiner Riviera-Idee zum Besten gegeben hat Anfang des Jahres. Auf der anderen Seite ist eben auch innerhalb der israelischen Regierung diese Idee wirklich sehr stark aufgegriffen worden. Also das waren ja eigentlich nur ein paar Sätze von ihm und eben dieses merkwürdige Video, was er damals gepostet hat, KI-generiertes Video, wo dann irgendwie er selbst und Netanyahu im Liegestuhl am Beach von Gaza zu sehen sind, sehr merkwürdig, vielleicht auch ein halber Witz, aber trotzdem wurde das hier in Israel sehr stark aufgenommen, wurde als Signal verstanden, dass eine Vertreibung der Palästinenser aus Gaza grünes Licht hätte von den USA, und das ist jetzt in diesem Friedensplan eine ganz klare Kehrtwende, wo gesagt wird, nein, wer bleiben möchte, der soll sogar ermuntert werden zu bleiben.
Kommen wir zum Friedensrat. Du hast es angesprochen, es soll so ein internationales Gremium geben, das das Ganze begleitet. Also was ist genau die Aufgabe von dem Friedensrat?
In dem Plan steht dazu nicht viel, aber grundsätzlich wäre die Idee, dass die sozusagen die größeren politischen und strategischen Entscheidungen treffen. Also die Frage, wie soll dieser Wiederaufbau geschehen und wie soll der eigentlich finanziert werden? Im Unterschied zu der Übergangsregierung, die dann eben aus, wie es heißt, unpolitischen Technokraten besteht, Palästinensern, die sozusagen das alltägliche Verwaltungsgeschäft übernehmen sollen, also den Menschen irgendwie Versorgung zur Verfügung stellen, die alltäglichen Dinge regeln. Und dieses Gremium soll sich eben mit den größeren Fragen beschäftigen und eben auf eine Art beaufsichtigen, dass es alles gut läuft. Endpunkt dieses Gremiums wäre, das ist wieder etwas schwammig, die Übergabe an die palästinensische Autonomiebehörde, die ja im Augenblick nur im Westjordanland Verantwortung trägt und auch nur in bestimmten Grenzen. Aber nur, wenn diese palästinensische Autonomiebehörde reformiert ist. Und auch das ist wirklich nicht einfach und auch zeitlich nicht absehbar. Also auch da etwas schwammig, wie es eigentlich dann zu Ende gehen soll oder weitergehen soll mit diesem Aufsichtsgremium.
Vorgängig ist ja über einen bekannten Namen spekuliert worden, wo der Friedensrat soll leiten, der ehemalige britische Premier, der Tony Blair. Jetzt will das aber der Trump persönlich machen.
Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Das vorher mit der Berichterstattung über Tony Blair war ja erstmal, wie gesagt, Berichterstattung. Und als jetzt der endgültige Plan vorgestellt wurde, hat sich Trump selber da auch eine Rolle gegeben. Er hat das in der Pressekonferenz so begründet, dass er gesagt hat, das Anliegen ist ihm so wichtig, dass er, obwohl er wirklich wenig Zeit hat und viel zu tun, er das selber übernimmt aufgrund der Wichtigkeit des Themas. Ist eine neue Entwicklung, was auch immer ihn dazu bewogen hat.
Aber der Tony Blair, der soll schon durchaus eine Rolle spielen.
Genau, er soll auch ein Mitglied dieses Aufsichtsgremiums sein. Sein Name steht sogar in diesem Plan. Es sollen aber auch andere Mitglieder geben aus anderen Staaten. Wer das ist, ist aber noch nicht raus.
Man kann sagen, einmal mehr grosse Töne von Donald Trump, aber international hat es doch recht viel Lob gegeben für den Friedensplan.
Ja, genau, weil das eben, sollte die Hamas zustimmen, wirklich eine realistische Hoffnung ist darauf, dass dieser Krieg irgendwie mal endet, weil er eben so viel beinhaltet. Also einerseits eine Lösung für das Jetzt, wie jetzt der Konflikt enden kann, und eben auch für das, wie es dann weitergehen soll. Ja, weil eben dann doch mit jetzt auch Israel, aber auch mit den arabischen Ländern relativ viele Akteure an Bord sind, was erstmal Hoffnung gibt.
Zuletzt haben ja das erste Mal auch zahlreiche westliche Staaten zugestimmt, Palästina als Staat anerkennen. Zum Beispiel Kanada, Großbritannien, Frankreich, Portugal. Die Schweiz zum Beispiel macht das bislang nicht, auch um so eine reine Symbolwirkung zu vermeiden. Bekommt jetzt die Anerkennungswelle durch den Friedensplan mehr Bedeutung?
Naja, was ja schon neu ist und interessant an dem Plan ist, dass den Palästinensern das Recht auf eine Selbstverwaltung, auf eine Staatlichkeit auf eine Art zugestanden wird, auch wenn da nicht wörtlich drin steht, wir erkennen den Staat Palästina an. Das ist ja auch nicht die amerikanische Position und natürlich auch überhaupt nicht die israelische, im Gegenteil. Ich würde trotzdem sagen, dass die Anerkennung des Staates Palästina im Moment nur eine Symbolwirkung hat. Das stimmt schon, weil de facto gibt es keinen souveränen Staat. De facto besteht eine israelische Besatzung des Westjordanlands und vieles, was da sozusagen an Infrastruktur, Steuern, an diesen normalen Staatsaufgaben läuft, läuft über die Israelis und die Palästinenser sind an der Stelle in ihrer Selbstverwaltung beschnitten, haben dann nicht selber die Kontrolle. Also dementsprechend ist auch diese Anerkennungswelle hauptsächlich ein Symbol, was eben den Wunsch nochmal unterstreichen soll, am Ende eine Zwei-Staaten-Lösung zu haben. Aber wie gesagt, also das ist aus meiner Sicht ein wichtiges Symbol, wenn man diesen Friedensprozess und die Zwei-Staaten-Lösung retten möchte. Aber es bedeutet nicht, dass am Ende da jetzt bloß weil den Staat alle anerkennen, da auch wirklich ein eigener Staat entsteht.
Wie steht man denn in Israel überhaupt dazu, zu dieser Anerkennungswelle?
Naja, die israelische Regierung und der Premier Benjamin Netanyahu sind da total dagegen. Deren Formulierung ist, dass man da wirklich in nächster Nähe Israels einen Terrorstaat errichtet. Hier gibt es sozusagen von politischer Seite eine absolute Ablehnung dessen. Es gab aber jetzt vor kurzem eine ganz interessante Umfrage innerhalb der israelischen Bevölkerung, wo so unterschiedliche Bedingungen genannt wurden. Also da wurde dann zum Beispiel gesagt, was wäre, wenn ein palästinensischer Staat auch gleichzeitig bedeuten würde, ein Ende des Krieges, eine Rückkehr der Geiseln und eine Einbettung in eine Normalisierung der Beziehungen zu den umliegenden arabischen Staaten. Also wo dann gesagt wurde, wenn der palästinensische Staat käme, angenommen, dort würden dann auch noch viele andere Dinge passieren. Und unter diesen Bedingungen können sich dann am Ende doch viele Israelis vorstellen, den Staat anzuerkennen, wenn es eben sozusagen eingebettet ist in eine größere Friedensinitiative, die am Ende dazu führt, dass Israel nicht mehr in einem andauernden Krieg steckt, in einer andauernden Auseinandersetzung mit den Nachbarstaaten. Das fand ich ganz interessant, weil es ja auch ein bisschen in die Richtung geht von dem, was dieser Plan jetzt anlegt. Die Frage ist aber natürlich, ob es am Ende wirklich so kommt.
Und das auch führt zu meiner Schlussfrage. Der Trump hat gesagt, es sei nicht nur ein Plan für den Frieden in Gaza, sondern für den ganzen Nahen Osten. Christiana, du bist als Korrespondentin seit Monaten so nahe dran, was in Israel und den palästinensischen Gebieten passiert. Siehst du jetzt wirklich eine reelle Chance auf Frieden?
Tja, dass der Nahostkonflikt jetzt bald endet. Es ist zumindest ja die Hoffnung da, dass es, sollte jetzt dieser Friedensplan so umgesetzt werden, sich dann daraus auch weitere diplomatische Gespräche ergeben. Auf der anderen Seite ist eben nach wie vor hier in Israel diese Regierung am Ruder, die sich aus sehr rechten bis rechtsextremen, ultrareligiösen Politikern auseinandersetzt, die eben sehr extreme Positionen vertreten, die Israel an erste Stelle stellen und wo die Kriegsführung oder der Konflikt auch Teil des Programms ist auf eine Art. Also von daher denke ich, dass es jetzt mit dieser aktuellen Regierung nicht ganz leicht werden wird, jetzt auf einmal zu einer friedlichen Koexistenz überzugehen. Da ist der Weg noch sehr weit und im nächsten Jahr sind hier Neuwahlen. Da wird sich dann zeigen, ob vielleicht etwas liberalere Kräfte dann ans Ruder kommen, mit denen solche Gespräche eher möglich sind.
Danke, Christiana, für das Gespräch und deinen Einblick.
Gerne.
Wie es mit dem Friedensplan weitergeht und auch wie sich die Hamas dazu stellt, das könnt ihr natürlich jederzeit auch im Detail nachlesen bei uns online. Wir verlinken auch entsprechende Artikel in den Shownotes. Das war es, die neueste Folge von «Apropos». Ich habe geschwätzt mit Christiana Ludwig in Tel Aviv. Produziert hat die Folge Jackie Wechsler. Und die nächste Folge gibt es dann morgen wieder. Bis dann. Ciao zusammen.